dient Jehova voller Freude. So heißt es im Psalm 100, Vers 2. Jehova möchte also, dass wir uns freuen. Und er hat uns viele Gründe dafür gegeben. Zum Beispiel hat er uns das Leben gegeben. Er hat uns die Bibel gegeben, die uns zeigt, wie wir das Leben genießen können. Und er sorgt dafür, dass wir viele freudige Momente erleben. Wir können also sagen, Jehova ist der Gott, der uns Freude gibt. Satan möchte allerdings, dass uns der Dienst für Jehova keine Freude macht. Warum? Weil er weiß, dass uns Freude unter anderem hilft, weiter zu predigen und zu lehren. Und genau dieses Werk möchte er ja unterbinden. Deswegen versucht er, unsere Freude zu zerstören, zum Beispiel durch Verfolgung oder Druck von Seiten der Behörden, unseres Umfelds oder unserer Familie. Satan möchte auch, dass wir weniger für Jehova tun und stattdessen mehr Zeit darauf verwenden, unnötige materielle Dinge anzuschaffen. Er möchte uns auf den Gedanken bringen, wenn man sich immer mehr materielle Dinge anschafft, dann wird man wirklich glücklich. Aber so ist es nicht. Satans Methoden sind nicht neu. Deswegen möchten wir jetzt einige Passagen aus den Bibelbüchern Esra, Haggai und Sacharja lesen. Und finde doch mal die Antworten zu folgenden Fragen heraus. Was hilft uns heute, Jehova voller Freude zu dienen? Was hat Jehovas Volk damals die Freude geraubt? Und wie haben sie die Freude zurückbekommen? Und warum und wie können wir es schaffen, selbst unter schwierigen Umständen die Freude zu verspüren, die Jehova schenkt? Esra, ein Priester und Abschreiber des Gesetzes von Moses, ist der Schreiber des Bibelbuches, das nach ihm benannt ist. Es ist eine Fortsetzung der Geschichte des Volkes Israel, die in 2. Chroniker beschrieben wird. Ein Bibelbuch, das wahrscheinlich ebenfalls von Esra geschrieben wurde. Es ist das Jahr 537 vor unserer Zeitrechnung. Die Juden haben 70 Jahre lang in Babylon in Gefangenschaft verbracht, weil sie falschen Göttern gedient hatten. Sie haben ihre Lektion gelernt, denn die Juden haben danach nie wieder falschen Göttern gedient. Aber jetzt war für die Juden die Zeit gekommen, um nach Jerusalem zurückzukehren und die wahre Anbetung wieder aufzurichten. Der Bibelbericht in Esra umfasst die Regierungszeit von einigen persischen Königen und beginnt mit König Cyrus. Bitte lies doch den freudigen Beginn des Bibelberichts in Esra 1, Vers 1 bis 6 mit.
Im ersten Jahr des Königs Cyrus von Persien sollte sich erfüllen, was Jehova durch Jeremia angekündigt hatte. Darum bewog Jehova König Cyrus von Persien dazu, durch sein ganzes Reich einen Aufruf ergehen zu lassen, den er auch schriftlich festhielt. Er lautete:
Das sagt König Cyrus von Persien. Jehova, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und mich beauftragt, in Jerusalem, das in Juda liegt, ein Haus für ihn zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, dem möge sein Gott zur Seite stehen. Er soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen und das Haus Jehovas, des Gottes Israels, wieder aufbauen. Er ist der wahre Gott. Ja, sein Haus, das in Jerusalem stand. Jeder ansässige Ausländer, wo immer er auch wohnt, soll von seinen Nachbarn mit Silber und Gold unterstützt werden, mit Gütern und Vieh, sowie mit der freiwilligen Gabe für das Haus des wahren Gottes in Jerusalem.
Die Oberhäupter der Großfamilien von Juda und Benjamin, sowie die Priester und die Leviten, jeder, den der wahre Gott dazu bewogen hatte, bereiteten sich nun darauf vor, hinaufzuziehen und das Haus Jehovas, das in Jerusalem stand, wieder aufzubauen. Alle ringsum unterstützten sie mit Utensilien aus Silber und Gold, Gütern, Vieh und Kostbarkeiten, neben all den freiwilligen Gaben.
Stell dir das einmal vor. Jehova lässt die Juden in ihr Land zurückkehren und König Cyrus selbst gibt den Befehl, den Tempel wieder aufzubauen. Viele Juden treffen freudig Vorbereitungen für ihre Rückkehr. Und wer nicht zurückkehren kann, leistet finanzielle Hilfe. 537 vor unserer Zeitrechnung, wahrscheinlich Anfang Frühjahr, ziehen dann 50.000 Israeliten aus Babylon aus unter der Führung des Hohenpriesters Jeschua, auch als Josua bekannt, und des Statthalters Serubabel, der von Cyrus ernannt wurde. Anfang Herbst kommen die Juden dann in Jerusalem an und sie sind voller Freude. Aber wie bewahren sie ihre Freude? Achte mal darauf, was sie tun, wenn wir jetzt Esra 3, Vers 1 bis 6 lesen.
Als der siebte Monat kam und die Israeliten sich in ihren Städten befanden, versammelten sie sich geschlossen in Jerusalem. Jeschua, Sohn von Jozadak und seine Mitpriester, sowie Serubabel, Sohn von Shealtiel und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es im Gesetz von Moses, dem Mann des wahren Gottes, steht. Trotz ihrer Angst vor den Nachbarvölkern bauten sie den Altar an der früheren Stelle auf und begannen mit den Brandopfern für Jehova, den Morgen- und Abendbrandopfern. Dann feierten sie das Laubhüttenfest, wie es im Gesetz steht, und opferten Tag für Tag die vorgeschriebene Anzahl von Brandopfern. Von da an wurden die Brandopfer regelmäßig dargebracht. Ebenso die Opfer für die Neumondtage, die Opfer für alle geheiligten Festzeiten Jehovas und die Opfer von jedem, der Jehova gern eine freiwillige Gabe geben wollte. Vom ersten Tag des siebten Monats an brachten sie Jehova Brandopfer dar, obwohl das Fundament des Tempels Jehovas noch nicht gelegt worden war.
Ist dir aufgefallen, dass die Juden trotz ihrer Angst vor den Nachbarvölkern Jehova wieder anbeten? Es ist eine freudige Zeit, weil sie mutig sind. Es ist so, wie Moses über das Laubhüttenfest gesagt hat: Du sollst dich einfach nur freuen. Voller Freude und voller Mut legen sie im darauffolgenden Jahr das Fundament für den Tempel. Lesen wir den Bericht dazu in Esra 3, Vers 10 bis 13.
Als die Bauleute das Fundament des Tempels Jehovas legten, da erhoben sich die Priester in Amtskleidung mit den Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit den Zimbeln, um Jehova nach der Anweisung König Davids von Israel zu preisen. Und im Wechselgesang begannen sie, Jehova zu preisen und ihm zu danken. Denn er ist gut, seine loyale Liebe zu Israel bleibt für immer. Dann brach das ganze Volk in lautes Jubelgeschrei aus, um Jehova zu preisen, weil das Fundament für das Haus Jehovas gelegt war. Viele von den Priestern, den Leviten und den Oberhäuptern der Großfamilien, die alten Männer, die das frühere Haus gesehen hatten, weinten laut, als das Fundament dieses Hauses vor ihren Augen gelegt wurde, während viele andere aus voller Kehle jubelten. Bei dem lauten Geschrei, das man noch weit entfernt hörte, konnte man die Freudenrufe nicht vom Weinen unterscheiden.
Für einige der älteren Männer Judas scheint es unmöglich, dass dieser Tempel einmal genauso prächtig sein würde wie Salomos Tempel. Aber ihr Weinen wird von den Freudenrufen der anderen übertönt. Die Nachbarvölker allerdings freuen sich nicht. Sie schmieden sogar Pläne, um Israels Freude zu zerstören. Sehen wir wie in Esra 4, Vers 1 bis 3.
Als die Feinde Judas und Benjamins hörten, dass die aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Jehova, dem Gott Israels, einen Tempel bauten, gingen sie sofort zu Serubabel und den Oberhäuptern der Großfamilien und sagten zu ihnen:
Lasst uns zusammen mit euch bauen. Wir beten schließlich wie ihr euren Gott an und opfern ihm seit der Zeit König Esarhaddons von Assyrien, der uns hierher gebracht hat.
Doch Serubabel und Jeschua und die anderen Oberhäupter der Großfamilien Israels entgegneten:
Es ist nicht eure Sache, ein Haus für unseren Gott zu bauen. Wir bauen es allein für Jehova, den Gott Israels, wie es uns König Cyrus, der König von Persien, befohlen hat.
Hinter dem Angebot der Feinde stecken schlechte Absichten. Das erkennt auch Serubabel. Nachdem er das Angebot abgelehnt hat, versuchen die Feinde, die Juden am Tempelbau zu hindern. Sehen wir uns dazu Vers 4 bis 7 an.
Daraufhin entmutigte das Volk des Landes die Juden ständig, um sie vom Bauen abzuschrecken. Man bezahlte Berater dafür, dass sie ihre Pläne durchkreuzten. Das ging die gesamte Regierungszeit des Perserkönigs Cyrus so, bis zur Herrschaft des Perserkönigs Darius. Zu Beginn der Regierung von Ahasverus verfasste man eine Anklage gegen die Bewohner Judas und Jerusalems. Zur Zeit des Perserkönigs Artaxerxes schrieben dann Bischlam, Mithridat sowie Tabeel und seine Amtskollegen an den König. Sie übersetzten den Brief ins Aramäische und schrieben ihn mit aramäischen Buchstaben.
Lesen wir, was der leitende Regierungsbeamte Rehum und die anderen Feinde Israels dem König schreiben. Ihre falschen Anschuldigungen finden wir in Esra 4, Vers 11 bis 16.
Dies ist eine Abschrift des Briefs, den sie an ihn schickten.
An König Artaxerxes von deinen Dienern, den Männern aus dem Gebiet westlich des Euphrat. Du sollst wissen, o König, dass die Juden, die von dir zu uns kamen, in Jerusalem eingetroffen sind. Sie bauen die Stadt, die voller rebellischer und schlechter Menschen ist, wieder auf, stellen die Mauern fertig und bessern die Fundamente aus. Nun sollst du wissen, o König, sollte die Stadt wieder aufgebaut und ihre Mauern fertiggestellt werden, dann werden sie weder Steuer noch Tribut noch Zoll zahlen. Und das wird für die königlichen Schatzkammern einen Verlust bedeuten. Da wir das Salz des Palastes essen und es nicht richtig ist, dass wir mit ansehen, wie den Interessen des Königs geschadet wird, lassen wir dir, dem König, diese Nachricht zukommen, damit man in der Chronik deiner Vorgänger nachforschen kann. Aus der Chronik wirst du erfahren, dass es sich um eine rebellische Stadt handelt, die den Königen und Provinzen Schaden zufügt. Und es hat dort seit eh und je Aufrührer gegeben. Deshalb ist diese Stadt auch zerstört worden. Wir möchten dir, o König, mitteilen, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern stehen, dann hast du keine Kontrolle mehr über das Gebiet westlich des Euphrat.
Kommen dir diese falschen Anschuldigungen bekannt vor? Etwas Ähnliches sagt man auch uns heute nach. Sie zahlen keine Steuern, sie sind regierungsfeindlich, sie sind rebellisch und stacheln zu Aufständen an, sie sind unberechenbar. Und das ist natürlich aus der Luft gegriffen. Aber damals hat es funktioniert. Der König erlässt einen Befehl, damit die Arbeiten eingestellt werden. So kommt der Tempelbau zum Stillstand. Wie traurig. Am Anfang, als die Juden gerade aus Babylon zurückgekehrt waren, hat sie Menschenfurcht nicht daran gehindert, Jehovas Willen zu tun. Aber jetzt schon. Viele von uns haben heute zunehmend mit Gegnerschaft zu kämpfen. Aber Kompromisse einzugehen oder aufzugeben, bringt niemandem Freude. Im Gegenteil, die Treue zu bewahren bringt Freude, selbst wenn man gewaltsame Verfolgung erdulden muss. Aber wie ist das möglich? Das zeigt das Beispiel von einer Mutter und ihrer Tochter. Beide wurden umringt von einer Gruppe aufgebrachter Männer. Sie verlangten von den beiden, Parteiausweise zu kaufen. Sie hatten die Wahl, würden sie Zugeständnisse machen und die Ausweise kaufen, dann würde sich der Mob freuen. Aber hinterher würden die Schwestern sich schlecht fühlen, weil sie wüssten, sie hätten nicht zu ihrem himmlischen Vater gestanden. Die Schwestern haben aber nicht nachgegeben. Natürlich haben sie sich nicht darüber gefreut, dass sie verspottet und geschlagen wurden, aber hinterher hatten sie ein reines Gewissen. Und sie haben sich darüber gefreut, dass sie Jehova treu geblieben sind. Kommen wir zurück zu den Juden in Esras Tagen. Viele haben ihr sicheres Leben in Babylon aufgegeben. Sie haben die beschwerliche Reise nach Juda angetreten. 14 Jahre lang haben sie unter ständigen Anfeindungen das Fundament für den Tempel gelegt. Und jetzt, mit dem Verbot, haben die Juden ihren Eifer verloren. Aus einem Pflichtgefühl heraus bringen sie Jehova Opfer dar. Aber sie tun nicht, was Jehova ihnen aufgetragen hat, nämlich den Tempel fertig zu bauen. Die Gegnerschaft deuten sie als Zeichen. Sie denken, für Jehova ist noch nicht die Zeit gekommen, den Tempelbau zu vollenden. Selbst der Statthalter Serubabel und der Hohepriester Jeschua lassen den Kopf hängen. Um sie aufzumuntern, sendet Jehova den Propheten Haggai. Das bringt uns zu Haggai Kapitel 1. In einem Zeitraum von ungefähr 4 Monaten zeigt der Prophet ganz deutlich, wo das Problem liegt. lesen wir die eindrucksvolle Botschaft in Haggai 1, Vers 2 bis 11.
Das sind die Worte Jehovas, des Herrn der Heere. Dieses Volk sagt, die Zeit, das Haus Jehovas zu bauen, ist noch nicht gekommen. Weiter ließ Jehova durch den Propheten Haggai übermitteln, ist jetzt die Zeit, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Das nun sagt Jehova, der Herr der Heere. Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel Samen ausgesät, aber ihr erntet wenig. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr bekommt nicht genug. Ihr zieht euch an, aber es wird euch nicht warm. Und wer eine Lohnarbeit annimmt, steckt seinen Lohn in einen Beutel voller Löcher. Das sagt Jehova, der Herr der Heere. Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt auf den Berg und schafft Bauholz her. Baut das Haus, damit ich Freude daran haben kann und verherrlicht werde, sagt Jehova. Ihr habt viel erwartet und wenig bekommen. Und als ihr es nach Hause gebracht habt, habe ich es weggeblasen. Aus welchem Grund, erklärt Jehova, der Herr der Heere? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr alle herumlauft und euch um eure eigenen Häuser kümmert. Deshalb hielt der Himmel über euch seinen Tau zurück und die Erde ihren Ertrag. Ich ließ eine Dürre über die Erde und über die Berge kommen, über das Getreide, den neuen Wein und das Öl, über alles, was auf der Erde wächst, über Mensch und Vieh und alles, wofür ihr mit euren Händen hart gearbeitet habt.
Die Juden konzentrieren sich nur auf sich. Und Jehova vergleicht ihre Anstrengungen mit einem Lohnarbeiter, der seinen Lohn in einen Beutel steckt, der von Motten zerfressen wurde. Jehova hält seinen Segen zurück, weil die Juden sein Haus vernachlässigen. Ihre Arbeit bringt nicht viel ein und sie sind nicht glücklich. Offensichtlich versuchen einige, mehr Freude in ihr Leben zu bringen, indem sie ihre Häuser verschönern. Aber geistige Bedürfnisse lassen sich nicht durch materielle Dinge stillen. Erkennen wir die Lektion für uns? Materielle Dinge sind an sich nicht verkehrt, aber sie führen nicht zu echtem und dauerhaftem Glück, besonders wenn wir dadurch den Dienst für Jehova vernachlässigen. Genau dieser Gedanke wird ja in Psalm 127, Vers 1 ausgedrückt. Wenn Jehova das Haus nicht baut, ist es umsonst, dass die Bauleute hart daran arbeiten. Wenn wir andererseits das Königreich und Gottes gerechte Maßstäbe weiter an die erste Stelle setzen, dann sorgt Jehova für alles, was wir wirklich brauchen. Und das zur richtigen Zeit. So wie es Sprüche 10, Vers 22 ausdrückt. Es ist der Segen Jehovas, der reich macht, und diesem Segen fügt er keinen Schmerz hinzu. Kommen wir zurück zu den Juden, die glauben, dass der Tempel nicht so prächtig werden würde wie Salomos Tempel. Jehova allerdings gibt die Garantie, dass dieser Tempel noch prächtiger werden würde. Lesen wir dazu Haggai 2, Vers 3 bis 9.
Wer von euch hat dieses Haus noch in seiner früheren Herrlichkeit gesehen? Wie sieht es jetzt aus? Erscheint es euch nicht im Vergleich dazu wie nichts? Nun aber sei stark, Zerubabel, erklärt Jehova. Und du, Josua, Sohn Jozadaks, hoher Priester, sei stark. Und ihr alle, Volk des Landes, seid stark, erklärt Jehova, und arbeitet. Denn ich stehe euch bei, erklärt Jehova, der Herr der Heere. Denkt an das, was ich euch versprochen habe, als ihr aus Ägypten kamt, und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Habt keine Angst, denn das sagt Jehova, der Herr der Heere. Noch einmal, es dauert nicht mehr lange, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das trockene Land erschüttern. Ich werde alle Völker erschüttern, und das Wertvolle aus allen Völkern wird hereinkommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, sagt Jehova, der Herr der Heere. Mir gehört das Silber und das Gold, erklärt Jehova, der Herr der Heere. Dieses Haus wird in Zukunft mehr Herrlichkeit besitzen als früher, sagt Jehova, der Herr der Heere.
Wenn der Schöpfer und Eigentümer des ganzen Universums erklärt, was er vorhat, wer oder was könnte ihn davon abhalten, sein Vorhaben auszuführen? Nichts und niemand. Jehovas klare Botschaft ist unmissverständlich. Allerdings brauchen die zurückgekehrten Juden noch mehr Ermunterung. Deswegen sendet Jehova seinen Engel zu einem weiteren Propheten, Sachaja. Bitte schlag deine Bibel bei Sachaja Kapitel 1 auf. Lesen wir, was der Engel den Israeliten zusichert. Sachaja 1, Vers 12 bis 16.
Der Engel Jehovas fragte dann:
O Jehova, Herr der Heere, wie lange wirst du Jerusalem und den Städten Judas, über die du diese 70 Jahre verärgert warst, dein Erbarmen noch vorenthalten?
Jehova antwortete dem Engel, der mit mir sprach, mit freundlichen und tröstenden Worten. Der Engel, der mit mir sprach, forderte mich dann auf:
Ruf aus! Das sagt Jehova, der Herr der Heere. Ich setze mich für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer ein. Ich bin über die sorglosen Völker sehr verärgert. Ich war nämlich nur in geringem Maß zornig, aber sie haben das Unglück schlimmer gemacht. Deshalb sagt Jehova: Voller Erbarmen wende ich mich Jerusalem wieder zu, und mein eigenes Haus wird darin gebaut werden, erklärt Jehova, der Herr der Heere, und eine Messschnur wird über Jerusalem gespannt werden.
In Kapitel 2, Vers 7 bis 9 betont der Engel dann, wie sehr Jehova auf sein Volk Acht gibt.
Komm, Zion, ergreif die Flucht, du, die du bei der Tochter Babylon wohnst. Denn das sagt Jehova, der Herr der Heere, der mich, nachdem er verherrlicht worden war, zu den Völkern schickte, die dich ausplünderten. Wer euch antastet, tastet meine Pupille an. Ich werde ihnen jetzt nämlich mit der Faust drohen, und sie werden zur Beute ihrer eigenen Sklaven werden. Und ihr werdet mit Sicherheit erkennen, dass Jehova, der Herr der Heere, mich geschickt hat.
Würdest du jemandem erlauben, dir ins Auge zu pieksen? Natürlich nicht. Genauso wenig lässt Jehova zu, dass jemand seinem Volk etwas antut. Hinter der Gegnerschaft steckt aber noch mehr. Das macht der Engel in Sachaja 3, Vers 1 und 2 deutlich.
Und er zeigte mir den hohen Priester Josua, der vor dem Engel Jehovas stand. An seiner rechten Seite stand Satan, um ihm Widerstand zu leisten. Der Engel Jehovas sagte zu Satan:
Jehova weise dich in die Schranken, Satan. Ja, Jehova, der Jerusalem ausgewählt hat, weise dich in die Schranken. Ist dieser Mann nicht ein brennendes Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde?
Ist das alles nur dazu gedacht, das Selbstvertrauen der Israeliten zu stärken? Ganz im Gegenteil. Es soll das Vertrauen in Jehova stärken. Denn nur durch ihn können wir alles erreichen. Hören wir weiter, was der Engel sagt, in Sachaja 4, Vers 6 und 7.
Das sind die Worte Jehovas an Serubabel. Nicht durch militärische Macht, noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt Jehova, der Herr der Heere. Wer bist du schon, o großer Berg? Vor Serubabel wirst du zu Flachland werden. Und er wird den Schlussstein bringen unter lautem Rufen: Großartig, großartig.
Jehovas Worte durch die beiden Propheten sind für die Juden ein richtiger Energieschub. Voller Vertrauen auf Jehova setzen sie den Tempelbau wieder fort. Doch die Reaktion der Feinde, die von Tattenai und Shetabosnai angeführt werden, lässt nicht lange auf sich warten. Gehen wir zurück zu Esra Kapitel 5 und lesen die Verse 3 bis 5.
Da kamen Tattenai, der Statthalter im Gebiet westlich des Euphrat, und Shetabosnai mit ihren Amtskollegen zu ihnen und fragten sie:
Wer hat euch den Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und die Balken einzusetzen?
Außerdem wollten sie wissen:
Wie heißen die Männer, die an diesem Bau arbeiten?
Aber Gott wachte über die Ältesten der Juden, und man hinderte sie nicht an ihrer Arbeit, bis ein Bericht an Darius geschickt werden könnte und ein offizielles Schreiben in dieser Angelegenheit zurückkäme.
Auch hier steckt ein Lehrpunkt für uns drin. wenn wir uns von Gegnerschaft nicht einschüchtern lassen und weiter mutig Jehovas Werk unterstützen, dann segnet Jehova unsere Anstrengungen und hilft uns, ihm weiter zu dienen. Die Juden setzen jetzt zunächst den Tempelbau trotz des Verbots fort. Der König, der das Verbot ausgesprochen hat, ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Leben. Er wurde nach nur 7-monatiger Regierungszeit umgebracht. Deswegen wenden sich Tattenai und seine Komplizen an den neuen König, Darius den I. Sie versuchen, Serubabels eigene Worte gegen ihn zu verwenden, der gesagt hat, dass König Cyrus den Juden den Auftrag gegeben hat, den Tempel wieder aufzubauen. Die Gegner bitten König Darius darum, nachzuprüfen, ob das wirklich der Fall war. Und der König geht auf ihre Bitte ein. Wie wird der König jetzt entscheiden? Zahlt sich der Glaube und die Entschlossenheit der Juden aus und bringt er ihnen Freude? Oder wird alles nur noch schlimmer? Darius erfährt, dass Cyrus tatsächlich angeordnet hat, den Tempel wieder aufzubauen. In Esra 6, Vers 6 bis 12 können wir lesen, welche deutlichen Worte Darius findet.
An Tattenai, Statthalter im Gebiet westlich des Euphrat, Shetarbosnai und ihre Amtskollegen, die Unterstatthalter westlich des Euphrat, haltet euch von dort fern. Mischt euch nicht in die Arbeiten an diesem Haus Gottes ein. Der Statthalter der Juden und die Ältesten der Juden werden es an der alten Stelle wieder aufbauen. Darüber hinaus befehle ich euch, diese Ältesten beim Wiederaufbau des Hauses Gottes folgendermaßen zu unterstützen. Damit sie ohne Unterbrechung weitermachen können, sollen die Kosten umgehend aus der königlichen Schatzkammer beglichen werden, von den Steuern aus dem Gebiet westlich des Euphrat. Und was immer sie brauchen, junge Stiere, Schafböcke und Lämmer als Brandopfer für den Gott des Himmels, Weizen, Salz, Wein und Öl, so wie es die Priester in Jerusalem anfordern, soll ihnen fortlaufend zur Verfügung gestellt werden, Tag für Tag, ohne Ausnahme. So können sie fortlaufend Opfer darbringen, die den Gott des Himmels erfreuen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Für jeden, der gegen diese Anordnung verstößt, habe ich außerdem verfügt, er wird hochgehoben und an einem Balken, der aus seinem Haus gerissen wurde, befestigt werden. Und sein Haus wird wegen dieser Straftat zu einer öffentlichen Toilette gemacht. Der Gott, der seinen Namen an jenem Ort wohnen lässt, soll jeden König und jedes Volk stürzen, die es sich herausnehmen, gegen diese Anordnung zu verstoßen und dieses Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, erteile diesen Befehl. Er soll unverzüglich befolgt werden.
Als Tattenai und seine Amtskollegen den Befehl des Königs erhalten, haben sie keine andere Wahl. Sie dürfen sich nicht mehr bei dem Tempelbau einmischen. Und außerdem müssen sie den Bau noch mitfinanzieren. Was für ein freudiger Ausgang! Im Jahr 515 vor unserer Zeitrechnung weihen die Juden das Haus Gottes mit Freuden ein. Der Vers 22 drückt es so aus.
Auch feierten sie 7 Tage lang fröhlich das Fest der ungesäuerten Brote, denn Jehova schenkte ihnen Freude. Und er hatte den König von Assyrien ihnen gegenüber freundlich gestimmt, sodass er ihre Arbeiten am Haus des wahren Gottes, des Gottes Israels, unterstützte.
Ähnlich ist es heute, wenn Behördenvertreter gerecht und zu unseren Gunsten entscheiden. Wir sind ihnen dankbar. Aber noch dankbarer sind wir Jehova dafür, dass er die Sache so geleitet hat. Denn in Sprüche 21, Vers 1 heißt es, das Herz eines Königs gleicht Wasserläufen in Jehovas Hand. Er lenkt es, wohin er auch will. Wir setzen unsere Hoffnung und unser Vertrauen nicht auf irgendeinen Politiker oder eine Institution in dieser Welt. Keiner von ihnen kann uns eine dauerhafte Lösung anbieten. Es ist sogar so, dass kurz bevor Satans System zu Ende geht, sich alle Nationen gegen Jehovas Volk wenden werden. Ihnen wird es schlimmer ergehen als Tattenai. Was können wir aus dem gelesenen Bericht von Esra, Haggai und Zacharja lernen? Erstens, Jehova segnet unsere Anstrengungen, ihm trotz Schwierigkeiten weiter zu dienen, aber er vereitelt die Pläne unserer Gegner. Zweitens, Wenn wir Jehovas Interessen vor materielle Annehmlichkeiten stellen, gibt er uns wahre Freude. Was möchte Jehova denn, dass wir tun? Womit hat Jesus uns beauftragt? Das sagte Jesus, bevor er in den Himmel auffuhr. Geht und macht Menschen aus allen Völkern zu meinen Jüngern. Beweist unsere Herzenseinstellung und das, was wir tun, dass uns diese Aufgabe wichtiger ist als materielle Ziele? Haggai sagte voraus, dass Jehovas Tempel eines Tages mehr Herrlichkeit besitzen würde als Salomos Tempel. Und diese Prophezeiung erfüllt sich heute. Durch das Predigtwerk erschüttert Jehova alle Völker. Das Wertvolle, Millionen neuer Anbeter kommen zu Jehova. Sie kommen freudig zum großen geistigen Tempel. Dieser Tempel steht für alles, wodurch Jehova auf der Grundlage des Loskaufsopfers Jesu Christi eine reine Anbetung ermöglicht. Jetzt ist nicht die Zeit, uns auf unsere getäfelten Häuser zu konzentrieren oder auf andere unnötige materielle Dinge. Schon sehr bald, an einem Tag, an dem wir es nicht erwarten, wird Satans Welt zu Ende gehen und wir werden in Gottes neue Welt kommen. Also egal, wie Satan versucht, uns zu entmutigen oder uns abzulenken, wir wollen uns niemals unsere Freude im Dienst für Jehova rauben lassen. Wir wollen weiter unseren Weg mit Jehova in die neue Welt gehen, in der Frieden herrscht, in der wir ihm immer voller Freude dienen werden. Zerubabel, Jeschua, Haggai und Zacharja haben Israel sehr geholfen, Jehovas Anerkennung wiederzubekommen. Später, im Jahr 468 vor unserer Zeitrechnung, kommt dann Esra nach Jerusalem, um die wahre Anbetung zu unterstützen. Doch das Volk muss weiter angeleitet werden. Also sendet Jehova noch einen mutigen Mann, der das Volk anführt. In den nächsten 2 Tagen auf diesem Kongress erfahren wir mehr über diesen mutigen Glaubensmann, Nehemia.